Queer World, Steve's Queer World, aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Steve's Queer World hier bei Radio MKW, wie jeden Montagabend um 21 Uhr. Mit einem sehr interessanten Gast oder Gästin, sagt man ja, glaube ich, inzwischen korrekterweise, der Jana. Und ich stehe heute Abend wieder vor einer technischen Herausforderung und hoffe, dass es jetzt klappt. So, Jana, grüß dich und willkommen bei Steve's Queer World.
Hi Steve, schön, dass ich da sein darf.
Ja, es hat funktioniert. Nummer eins hat schon mal funktioniert. Ja, du warst ja schon mal bei mir gewesen oder hier bei Radio MKW zu einer Sendung zum LSBTIQ-Netzwerk. Darüber wollen wir heute aber gar nicht so stark drauf eingehen, später mal ein bisschen. Denn ich habe ein schönes Thema und freue mich auch, jemanden dazu gefunden zu haben, mit dem ich die Sendung machen kann. Und zwar, ich habe es ein bisschen provokant genannt, ein bisschen Bi schadet nie. Oder wie war das mit der Bisexualität? Über diese provokanten Aussagen werden wir natürlich auch mal drauf eingehen. Ich freue mich, dass du da bist, auch wenn es aus der Ferne online ist. Aber sind wir mal ehrlich, heutzutage und gerade in der Zeit wird es immer schwieriger, Sendungen vor Ort oder allgemein so Treffen vor Ort zu machen. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich allein in deinem Office oder geht's noch?
Es geht, also ich habe gerade festgestellt, ich bin jetzt auf dem ganzen Stockwerk allein. Das verspricht zumindest, dass wir eine störungsfreie Sendung haben.
Ja, dann zappt ja auch niemand das WLAN und so weiter ab, von daher ist das ja wunderbar. Natürlich, wie soll es anders sein, wird es musikalisch auch um die Bisexualität gehen, mehr in die Richtung bisexuelle SängerInnen. Ich habe tatsächlich ein spanisches Lied gefunden, welches über die Bisexualität handelt, sagen wir es mal so. Habe ich jetzt im Englischen nicht gerade gefunden, aber nichtsdestotrotz. Ich hoffe, euch da draußen gefällt. Es ist ein bisschen trashig, finde ich. So ein bisschen erinnert so an Las Ketchups oder sowas. Also von daher, lasst euch überraschen in der Hoffnung, dass die Technik geht mit Fergalicious. Und wäre das auch so ein Beutetierchen für dich, Fergie? Ah, warte.
Ist ganz schön ran.
Naja, gut, ich bin halt neugierig. Also, weil ich finde sie wunderhübsch, also davon mal abgesehen. Also, ja.
Durchaus. Und ich mag auch ihre Musik sehr gern.
Ja, auf jeden Fall. Schön groovig, manchmal ein bisschen heftig, aber also sehr stark in den Rap-Hip-Hop, aber sehr cool. Und das war auf jeden Fall eins meiner Lieblingssongs von ihr. Ja, Jana, bevor wir hier jetzt eigentlich lostrillern mit der Bisexualität, wollen wir doch noch mal ein bisschen was von dir erfahren für die ZuhörerInnen, die dich in der damaligen Sendung zum LSBTIQ-Netzwerk nicht gehört haben. Für die machen wir doch noch mal so diese kleine Steckbrief-Variante zu dir selber. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Wo wohnst du? Was sind deine Hobbys? Wie ist dein Beziehungsstatus?
Ja, voll gern. Genau, ich bin Jana, ich bin 25 Jahre alt, komme eigentlich aus Baden-Württemberg. Man hört das noch so ein bisschen, wird mir öfter mal gesagt. Bin aber Wahlfrankfurterin seit 2 Jahren und sehr glücklich hier in Frankfurt.
Im schönen hier Hessen.
Ja, durchaus. Hat was für sich. Bin auch großer Grisots-Fan geworden. Vorher noch nie gegessen, jetzt eins meiner Lieblingsgerichte.
Das heißt, im Baden-Württemberg oder und auch im Unterfranken, wo du ja auch eine Zeit lang gelebt hast, da kennt man die nicht so?
Maultaschen, Kloß mit Soße, aber keine Grisauce. Und das finde ich ist ein großer Mangel aller anderen Regionen in Deutschland.
Auf jeden Fall. Absoluter Mangel da, wo es nicht bekannt ist. Und wir müssen es noch weiterhin exportieren, die Frankfurter Grisauce. Was sind denn so deine Hobbys?
Ich habe ein bisschen seltsame Hobbys. Also ich beschäftige mich gerne mit Politik und Feminismus. Das sind meine wichtigsten Hobbys. Und ich backe gern süße Sachen. Kuchen, Törtchen, Petit Four, Macarons, irgendwas, wo Zucker reingehört, you name it.
kann ich vollkommen nachvollziehen, hatte ich irgendwie am Wochenende auch voll den Flash mal wieder sowas zu tun. Allerdings bin ich halt nicht so der Backkünstler für so, ich nenne es immer so die Fuddelarbeit, so kleine Dinge, wo man viel schneiden und belegen und sowas, das ist gar nicht so meins. Also das ist mir dann zu
Mehr
kompliziert. Ja, zum Beispiel, ja, oder irgendwelche Cookies oder wie auch immer. Ich suche mir da immer was aus dem Thermomix Rezepte Cookie durch. Ja, beruflich hatten wir ja schon mal angesprochen, bist du aktuell beim LSBTIQ-Netzwerk?
Genau.
Vollzeit oder ich glaube, du studierst ja auch noch, richtig? Ja.
Genau, ich studiere auch noch, ich bin 70% beim LSBTIQ-Netzwerk jetzt seit Januar, habe jetzt auch die Koordination übernommen und einen neuen Kollegen bekommen, worüber ich mich sehr freue. Vielleicht können wir den ja auch mal noch mit zu Steve's Queer World bringen. Und parallel studiere ich noch Soziologie. Bis vor kurzem habe ich auch noch soziale Arbeit studiert, bis Donnerstag, letzte Woche, um genau zu sein. Seitdem habe ich nämlich da meinen Abschluss.
Sehr schön. Und Glückwunsch. Bestanden natürlich auch.
Bestanden. Und genau, jetzt studiere ich noch Soziologie nebenbei.
Okay. Dann haben wir ja die wichtigsten nein. Beziehungsstatus. Da kommst du nicht drum rum.
Da komme ich nicht drum rum. Ja, das wird sich auch durchziehen und an anderen Punkten, glaube ich, noch wichtig werden. Ich bin vergeben und ich bin schon sehr lange vergeben. Ich bin momentan in einer sehr langjährigen und momentan auch monogamen Beziehung.
Okay. Sehr schön. Also dich muss ich nicht einladen, wenn ich dann irgendwann mal im Herbst meine Dating-Show bei Steve's Queer World mal für all meine Gäste, die noch Singles sind.
Ich könnte Sekt ausschenken.
Ja, genau. Wenn man bis dahin dann wieder so Präsenz zeigen darf. Dein Outing. Natürlich, weil ich dich zur Sendung eingeladen habe, aber du bist bisexuell. Gab es da für dich ein Outing, wie wir das so klassisch kennen, oder war das eigentlich nie ein Thema?
Ich glaube, so wie man sich das vorstellt, gemeinhin war das bei mir irgendwie nicht. Weil ich selber ganz lange gar nicht wusste, dass ich bi bin oder auch diesen Begriff für mich nicht gefunden habe. Und vor allem so in meinem Freundinnenkreis, da gab es kein Outing, weil meine erste große Liebe eine Frau war.
Okay.
Und dann war irgendwie von Anfang an klar, so hetero bin ich schon mal nicht. Und mir war dann irgendwie auch klar, dass es aber nicht nur an ihrem Frausein liegt, sondern einfach daran, dass ich die als Mensch ganz arg toll fand. Und deshalb war das bei meinen FreundInnen immer klar. Und bei meinen Eltern habe ich das ganz lang einfach überhaupt nicht thematisiert. Und erst mit über 20 habe ich irgendwann mal klar ausgesprochen, ich bin bi.
Okay. Wie war das dann, bist du dann das erste Mal mit einer Frau dann zu deinen Eltern gegangen oder war so dein Beziehungsleben wirklich eher fern von deinen Eltern?
Teils, teils. Also die war schon auch bei mir zu Hause, aber naja, Eltern denken halt gemeinhin entweder, das wird halt eine gute Freundin sein oder das Kind hat halt eine Phase. Und erst als die Phase dann ganz schön lang angehalten hat, habe ich selber überhaupt gemerkt, so, okay, es war wohl doch keine Phase.
Ja, sehr cool. Also war auch jetzt keine Dramatik drumherum um dein, so, ja, ich nenne es jetzt mal Outing, alles ganz easy gewesen soweit.
Das war ziemlich easy.
Sehr schön. Ja, wir werden dann gleich im nächsten Part über die Bisexualität dann auch schon sprechen. Zum einen ja auch, was bedeutet eigentlich Bisexualität und wo liegt dann auch der Unterschied zur Pansexualität zum Beispiel, was oftmals verwechselt wird oder manchmal über einen Kamm geschoren wird, wie man so schön sagt. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie wir darauf eingehen. Bis gleich.
Ein Radio.
In-house war das. Ja, für alle Menschen, die sich da draußen fragen, hat er nicht vorhin erzählt, es geht um bisexuelle SängerInnen. Also falls ihr mal was anderes gehört habt, also ich bin auch nur ein Mensch und lese im Internet, also laut dem Internet sind all die SängerInnen, die heute Abend hier vorkommen, bisexuell. Außer Prince, der kommt später noch, bei dem streitet man sich noch 5 Jahre nach seinem Tod darum, was er eigentlich war. Und er hat etwas ganz Cooles geschafft. Er hat in seiner ganzen Karriere es geschafft, seine tatsächliche und wahre sexuelle Identität und Vorlieben geheim zu halten. Und jeder hält ihn für was er will. Ich halte ihn heute an als bisexuell, weil ich finde seinen neuen Song geil, der jetzt rausgekommen ist. So, Jana, wir machen weiter mit der Bisexualität, wenn wir schon beim Thema sind. Der provokante Titel ist ja schon mal so was der Volksmund so gerne so raushaut. Ja? Wie kannst du dich dann mit dieser lockeren Art von solchen Sprüchen identifizieren? Ist es denn so locker und flockig für bisexuelle Menschen?
Naja, ich glaube, es könnte so locker und flockig sein. Ganz so ist es tatsächlich nicht. Und also gerade mit ein bisschen Bi schadet nie, habe ich mich schon öfter beschäftigt, weil ich mich immer frage, für wen gilt das eigentlich? Ja, und ich glaube, das gilt hauptsächlich für Frauen, die irgendwie normentsprechend schön sind. Bei denen ist es irgendwie aufregend, ja, wenn die eine andere Frau knutschen oder so. Da haben wir irgendwie alle was von, auch beim Zugucken.
So dieser typische, also, ich glaube, für viele andere. Der typische feuchte Traum von vielen Heteromännern, ne, da ist es ja so, ne? Da wird es ja gerne so gesehen.
Ich will es mal unterstellen, aber ja.
Naja, ich tue es.
Ja. Und das finde ich schon erstaunlich, weil eigentlich gibt es ja ganz schön viele Bi-Leute. Mhm. So. Wir sind die größte Gruppe unter den LSBTIQ. Ungefähr die Hälfte der LSBTIQ zählt sich zum Label Bisexualität.
Okay.
Und das finde ich erstaunlich, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in der Wahrnehmung haben wir gar nicht den Platz.
Das stimmt, zumal, ja, ich sag jetzt mal, eben die anderen Gruppen so stark nach draußen gehen oder so, ne? Das ist ja tatsächlich, glaube ich, auch oft der Grund oder, sag ich mal, das Problem, wenn man so benennen darf, mit den bisexuellen Menschen dann auch in der Community letztendlich kämpfen.
Ja. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen.
Um auch mal ZuhörerInnen dort draußen aufzuklären, die denken, sie wissen sowieso jetzt alles über die Bisexualität. Ich muss zu meiner Schande oder Nichtschande gestehen, ich habe bis nicht vor allzu langer Zeit Bisexualität auch ein bisschen falsch gedeutet. Was bedeutet denn eigentlich Bisexualität?
Also, ich würde sagen, Bisexualität ist so ein Regenschirmbegriff. Ja, da können viele Sachen drunter fallen. Und ich mag die Definition von Robin Ox ganz gerne. Das ist eine Bi-Aktivistin. Die hat gesagt, so sinngemäß, dass Bisexualität bedeutet, dass jemand die Fähigkeit hat, Menschen von mehr als einem Geschlecht zu lieben. Nicht unbedingt zur gleichen Zeit, nicht unbedingt im gleichen Ausmaß, aber dass eben die potenzielle Fähigkeit da ist.
Das bedeutet,
du beschränkst dich dann natürlich auch nicht auf zwei Geschlechter, sondern kann auch ganz viele umfassen.
Genau darauf wollte ich jetzt hinaus, weil das ist nicht, glaube ich, so diese falsche Wahrnehmung oder diese, sag ich mal, diese Begrifflichkeit, die in der Gesellschaft herumgeistert, ist eben, ja, bisexuell heißt, gut, da ist ein Mensch sowohl männlich als auch weiblich zugetan. So, aber das ist ja jetzt nicht so korrekt, sondern Bi heißt ja, wie wir schon alle wissen, es gibt zwei, ja, das ist ja, was das aussagt, und das muss nicht immer Mann und Frau sein, ja, oder zumindest in der Form von, ob genital oder geschlechtliche Identität, das ist ja, wo man immer sagt, es sind zwei, die dieser Mensch dann lieben kann. Jetzt kommen wir auch dann zu diesem Punkt, was ist dann der Unterschied zu Pansexualität, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich immer so ein bisschen Missverständnis, wo der Unterschied zwischen Bisexualität und Pansexualität liegt.
Ganz bestimmt. Also ich hatte das auch persönlich. Ich habe mich ganz lange als pansexuell bezeichnet, weil ich irgendwie vor diesem Begriff Bi so ein bisschen Schiss hatte. Ich finde, das klingt nicht so schön irgendwie.
Okay.
Ich verstehe Bisexualität so, dass man eben mehr als ein Geschlecht begehren kann, und Pansexualität, dass man Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht begehrt. Also ich kenne durchaus Bisexuelle, die stehen weiß ich nicht, nur auf Frauen und nicht binäre Menschen. Mhm. Und das würde ich bei Pansexuellen anders verstehen, ist die einfach unabhängig vom Geschlecht sich in eine individuelle Person verlieben.
Da geht es einfach um den Menschen, egal was im Kopf, was zwischen den Beinen und sonst wo ist, da geht es tatsächlich um den Menschen und um das Wesen, was, in das man sich verliebt und zu dem man eine Zuneigung empfindet. Auch nochmal darauf zurückzukommen, mit diesem Volksmund, der da so diese lockeren Sprüche rausbringt. Wie denkst du, wer empfinden auch andere Bisexuelle das in der Form? Oder was sagt deine Erfahrung mit anderen bisexuellen Menschen? Fühlen die sich durch solche Aussagen oder solche Sprüche, nenne ich es jetzt mal, auch oftmals verletzt?
Würde ich schon sagen, ja. Also ich persönlich glaube, ich habe ein ganz schön hartes Fell, aber ich habe das, glaube ich, auch, weil ich es brauche.
Okay. So.
Und ich finde solche Sprüche halt nervig, aber ich kenne durchaus Leute, die das auch als verletzend empfinden, weil es natürlich auch was damit zu tun hat, das nicht als so richtig anzuerkennen oder als tatsächliche Identität oder sexuelle Orientierung, sondern halt was, von dem man halt so ein bisschen was haben kann. Hm.
Kann man das für euch gleichsetzen, wie wenn jetzt, sage ich mal, so der heteronormative Mensch dann von sich gibt, oh Mann, jetzt ist das kaputt gegangen, ist ja voll schwul. Also, ne, wo man halt tatsächlich wieder schwul als was Negatives nutzt oder als Aussage für etwas, was schiefgelaufen ist, nenne ich jetzt mal so. Kann man das tatsächlich so ein bisschen gleichsetzen für euch, wenn dann so dumme Sprüche über die Bisexualität kommen?
Also so ganz würde ich es nicht gleichsetzen. Ich glaube mehr, dass es wie so ein Vorurteil ist. Mhm. Ja, wie Schwule tragen Handtaschen und verhalten sich super tuntig die ganze Zeit. Und das finden alle nicht so gut. Aber wenn man so ein bisschen bi ist, auf so einer sexualisierten Ebene, dann hat das was. Mhm. Was halt trotzdem auch eine Herabwürdigung ist.
Es sind halt doch immer wieder so kleine Messerstiche, die man dann in der Magengegend fühlt als Betroffene, wenn dann solche Sprüche kommen. Es ist ja auch so wie bei anderen auch, wenn dann so ganz seltsame Sprüche dann daherkommen. Ich musste mir am Wochenende auch von meiner Schwiegermutter, von deren Arbeiter, die gerade das Haus renovieren, hat einer der Arbeiter auch letztens dann wieder beim Mittagessen von sich gegeben, ja, Schwule, ja, die suchen sich's ja aus. Ja, das sind so Sachen, wo man halt so, obwohl dieser Mensch jetzt nicht vor mir stand, ja, aber das sind dann immer so Sachen, die kieksen irgendwie dann doch schon in der Magengegend. Ja, dann haben wir da mal erstmal klargestellt, was ist denn eigentlich Bisexualität, und wir werden dann auch jetzt wieder zu dir zurückkehren im nächsten Part, um auch mal zu erfahren, wie das so für dich war, das Kennenlernen und das Entdecken deiner eigenen Bisexualität. Und bis dahin habe ich Amanda Palmer mit Want It Back. Aber du bist Jana und wir sprechen noch über die Bisexualität. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, beziehungsweise du hast uns erklärt, was genau Bisexualität ist oder was bisexuell ist oder was dahinter steckt. Ich möchte nochmal zurück zu dir kommen, einfach als Person und wie du, so sag ich mal, deine Entdeckung oder deine Entdeckungsreise bis hin zur Bisexualität so erlebt hast. Du sagtest ja vorhin, ja, ich habe mich auch teilweise erstmal als Pan angesehen, weil Bisexualität scheint für dich so früher so ein bisschen so einen dreckigen Touch gehabt zu haben. Fangen wir mal da an, wie hast du denn gemerkt, okay, du, erste Liebe war eine Frau, was ist dann plötzlich passiert?
Naja, es ist halt irgendwie nicht bei den Frauen geblieben so. Ich habe bemerkt, ich interessiere mich halt irgendwie für unterschiedliche Leute und die haben schon Gemeinsamkeiten, aber ihre Gemeinsamkeit liegt in allem, nur nicht in ihrem Geschlecht.
Okay.
Und dann war für mich halt irgendwie klar, naja, das scheint mein Ding zu sein, ja. Und ich scheine mich da irgendwie halt anders zu fühlen, als andere Menschen das tun. Und fand das auch erstmal gar nicht so problematisch. Aber ich hatte auch lange da gar keinen Begriff dafür. Also auch bis ich zu Pan kam, das war schon ein ziemlicher Weg. Mhm. Weil ich, glaube ich, sehr festgesteckt bin, so in diesen Gedanken, naja, das macht man in der Pubertät, da probiert man halt mal aus und dann wird man schon hetero werden. Irgendwann.
Hattest du die Hoffnung wirklich gehabt?
Ich weiß nicht, ob das eine Hoffnung war. Ich dachte halt, das wird irgendwann weggehen, ja? Und das ging dann nicht weg. Das ging bis heute nicht weg und irgendwann muss der Name dafür her. Und dann bin ich über Pansexualität im Internet gestolpert und ich mochte das. Das war irgendwie so ein neuer Begriff, das war noch nicht so arg besetzt, ja. Man hat so komische Assoziationen damit. Und dann war für mich klar, okay, ich bin pansexuell, weil von der Definition her passt es für mich persönlich tatsächlich auch ganz gut. Also ich bin eigentlich gar nicht so arg beschränkt, was irgendwie Geschlechter angeht, die ich begehren kann. Und mich dann irgendwann als bisexuell zu identifizieren, war tatsächlich ein Stück weit ein politischer Akt, weil ich dieses Label wieder besetzen wollte. Und weil ich das Gefühl hatte, es ist gar nichts Schmutziges oder Schlechtes, bi zu sein. Und wenn die Definition zu mir passt, dann darf ich dieses Label auch benutzen. Und das war eine große Erkenntnis.
Wo war denn für dich, wo du dann gemerkt hast, okay, es sind doch eher die zwei, ich nenne es jetzt mal Gattung von Menschen, die mich ansprechen, als so dieses, ich nenne es jetzt mal so dieses All-in-One-Label, so dieses, ne, wie wir vorhin gesagt haben, Pansexualität ist ja wirklich der Mensch, egal wie er sich fühlt, wie er sich identifiziert, was er an Genitalien hat, etc. pp. Wo hat es dann bei dir, wo du doch gesagt hast, okay, ne, doch die Bisexualität passt doch besser, weil es doch eher reduziert ist oder komprimiert ist?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich auf in Anführungszeichen nur zwei Geschlechter stehe. Das ist immerhin schon mal doppelt so viel wie viele andere Leute. Aber ich glaube, dass es bei mir nicht alles super unabhängig vom Geschlecht ist. Ich habe zum Beispiel halt unterschiedliche Vorlieben, was das Äußere von der Person angeht. Ich mag zum Beispiel Leute, die ich als männlich lese, finde ich irgendwie attraktiver, wenn sie lange Haare haben. Was bei Leuten, die ich als weiblich lese, gar nicht der Fall ist. Und dann dachte ich, okay, unabhängig vom Geschlecht scheint nicht so ganz zu stimmen. Also irgendwie spielt es eine Rolle und dann passt für mich einfach die besser.
Okay. Die ersten Erfahrungen, hattest du ja vorhin schon erzählt, waren mit einer Frau. Wie lange hat es dann so gedauert, als dann die nächste Erfahrung stattfand, die dann doch anders war als weiblich?
Kürzer, als ich jetzt eleganterweise gern sagen wollen
Pfui.
würde.
Böses Mädchen.
War da sehr wechselhaft. Ja, also tatsächlich ging das relativ schnell. Es hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass das mit uns beiden doch nicht auf Dauer funktioniert, weil sie tatsächlich in so einer Findungsphase war und ihre Findung dann abgeschlossen hat mit der Erkenntnis, dass sie hetero ist. Was für mich natürlich höchst verdrießlich war, aber halt passieren kann.
Das stimmt, ja. Wenn man halt mit jemandem, der noch experimentiert, dann anbandelt, dann muss man darauf gefasst sein, ja. Musste ich auch schon in
Kann
der, ja.
passieren. Ja, und dann ne, im Hormonüberschuss, den man so hat in dem Alter gemeinhin, habe ich mich dann halt auch schnell in andere Leute verguckt und festgestellt, so. Das können durchaus auch die süßen Jungs aus der Oberstufe sein, genauso wie das irgendwie Klassenkameradinnen sein konnten oder sowas.
Okay. War das damals schon, wo du dann, sag ich jetzt mal, Männer mit längeren Haaren schon sehr attraktiv fandest? Oder waren es damals noch die klassischen Jungs?
Nee, für klassische Jungs hatte ich nie richtig viel
Nee,
über.
nicht
Nee.
blonde Haare, blaue Augen, Kurzhaarschnitt oder so, Fußball spielen, nee.
Nee, wenn wir auf den Kurzhaarschnitt und das Fußballspielen verzichten könnten.
Es war immer so anstrengend, damit auf den Sportplatz gehen zu müssen jeden Sonntag, ne?
Oh,
Das Leid
dann gehe ich
eine.
doch Fußball. Oder Talkshows angucken. Ich habe doch gesagt.
Okay. Ja, das haben wir dann auch geklärt. Sehr schön. Also es waren dann doch auch ein bisschen so die außergewöhnlicheren Jungs. So die nicht typischen.
Ich glaube, dass auch ich jetzt vielleicht nicht so, dass das typische Mädchen war und mich immer schon auch für Themen interessiert habe, die andere Leute nicht so interessiert haben. Und ich glaube, dass ich mich da eher über identifiziert habe, dass Leute da gut zu mir passen.
Warst du dann damals so eher so diese das Mädel, das strange Mädel aus der letzten Reihe oder warst du ganz normal integriert?
Ich war schon das strange Mädel aus der letzten Reihe. Also ich hatte gute Freundinnen, aber wir waren nie die coolen Kids. Wir waren immer die, die irgendwie hinten links im Klassenzimmer saßen und die auch nicht so viel mit den anderen geredet haben und sich aus so einer Zweckgemeinschaft ein bisschen bei der Klassenfahrt im Zimmer teilen mussten.
Ja, das war immer das Schlimmste. Ja, okay, aber dann hat die aber nicht geschadet, muss man feststellen. Bist sehr sozial, muss ich feststellen. Also ich glaube, das warst du mit Sicherheit damals auch, aber man hat dich nicht verstanden.
Ja, das stimmt wohl. Und ich habe mich ja auch selber noch nicht so ganz verstanden. Ich kann es niemandem verdenken.
Ich glaube, das ist auch oftmals ein Grund für Kids, gerade in der Pubertät, wenn man sich selber nicht zuordnen kann, man sich selber nicht versteht, dass das oft auch dieses Gefühl nach draußen transportiert, so diese, ich sag jetzt mal so diese Aura, die da ein bisschen, diese Schwingungen, die dann wahrgenommen werden, wo plötzlich so ein bisschen so dieses, lass mal das seltsame Mädchen da mal kurz in ihrem im Buch schmökern, ne? So ungefähr. wenn du jetzt die aktuelle Zeit, also sagen wir mal vor Corona und nach Corona siehst, wie stark beeinträchtigt deine Bisexualität dein Weggehverhalten?
Ich glaube nicht so arg. Ich glaube, ich gehe sehr hetero weg.
Okay.
Tatsächlich, auch da orientiere ich mich eher so an meinen Interessen. Mhm. Und es gibt halt nicht so richtig, also ne, es gibt irgendwie Gay-Diskos, aber es gibt keine Bi-Diskos. Das ist kein Ding. Und deshalb orientiere ich mich da immer daran, wo mir die Musik am besten gefällt oder wo es die besten Cocktails gibt. Mhm. Und gehe, glaube ich, im Schnitt relativ hetero weg.
Und da du ja schon seit längerer Zeit fest vergeben und in einer monogamen Beziehung bist, ist es egal, ob du da jemanden finden können würdest oder nicht. Kann man ja so sagen, ne?
Sehr. Das stimmt wohl.
wir machen weiter mit Musik, mit bisexueller Musik. Ich habe da jemanden gefunden und zwar Walk the Moon. Das ist zwar nicht die ganze Gruppe oder nicht die ganze Band, die da bisexuell ist, sondern der Sänger, der jetzt genau dieses Lied singt. Ich muss bei dem Lied immer an eine ehemalige Arbeitskollegin denken, die sagt, ich wünschte mir, dass Niki das Lied mal so richtig auf schön bayerisch singen wird. Shut up and dance, dann auf bayerisch, also in Deutsch sozusagen. Da muss ich mal schmunzeln und trotzdem finde ich den Song irgendwie ganz cool und ja, hat irgendwie was locker Flockiges.
Von morgens bis abends mit einem Lächeln im Gesicht. Radio MKW macht es möglich.
Und da sind wir wieder nach zwei holländischen Bisexuellen, wir haben es gerade gesagt, die Holländer trauen sich da mehr wie der Rest der Welt, glaube ich. Na, also die kloppen gleich die zwei bisexuelle Sänger raus und ja, doch ganz schnuckelig. Ja, okay, das war jetzt nicht das Thema. Ich möchte mich mit dir nochmal dem Thema PartnerInnensuche widmen. Wie leicht und wie schwer ist es, weil eigentlich, und da kommen wir ja auch gleich zu den Vorteilen, Vorurteilen, den Mythen, eigentlich haben doch Bisexuelle mindestens mal doppelt so viel Auswahl.
Wenn nicht quasi ja jeden Menschen, der überhaupt nur rumspringt. Also das schon mal dazu. Naja, PartnerInnensuche. Man hat ja trotzdem irgendwie Sachen, die man sich vorstellt und die ja auch nicht jeder Mensch liefern kann, jetzt mal ganz unabhängig vom Geschlecht irgendwie. Worüber möchte ich gern sprechen können? Teilen wir Vorstellungen vom Leben und von der Welt? Und naja, dementsprechend schwer kann es halt auch sein, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ich hatte da bisher immer großes Glück. Und habe, glaube ich, auch relativ feine Antennen, weil ich auf so queerfeindliche Tendenzen immer schon sehr achte. Das liegt dann auch wieder daran, dass ich mich so für Politik interessiere und Leute, mit denen ich politisch gut zurechtkomme, da meistens auch ein bisschen sensibel für sind und man dann da wenig zu befürchten hat, wenn man das so sagen kann.
Also sozusagen wie die Schwulen den Gaydar haben, hast du praktisch den Anti-LGBTIQ-Radar.
Quasi. Und auch so, also ne, Gaydar ist bei mir zwar das falsche Wort, aber es funktioniert schon auch ein bisschen so, dass ich natürlich irgendwie so ein Gespür dafür habe, wer sich potenziell auch für mich interessieren könnte.
Okay. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, also so eine Bi-Party gibt es ja in dem Sinne nicht. Gibt gibt es denn bekannte Lokale, wo für Bisexuelle, oder ist das auch eher gar nicht vorhanden?
Also ich sag mal, ich wüsste von keinen. Mhm. Es gibt schon Orte, wo man so überproportional viele von uns trifft. Das ist oft auch so im Poly-Kontext. Mhm. Also das ist übrigens wissenschaftlich nachgewiesen, dass da manchmal Überschneidungen bestehen. Vielleicht auch, weil es einfach generell Leute sind, die irgendwie so ihr Verhalten zu ihrem Begehren und zu ihrer Sexualität halt ein bisschen überdacht haben.
Ja.
Genau, aber so eine Kneipe oder so, wo man hingehen könnte und sich relativ sicher sein, dass wahrscheinlich fast alle Anwesenden bi sind, habe ich noch nicht gefunden. Falls es da ZuhörerInnen-Zuschriften gibt, gerne mich weiterleiten.
Habt ihr denn bestimmte Erkennungsmerkmale? Habt ihr dann irgendwie eine Rose im Knopfloch? Das ist so blöd es auch klingt, aber könnte ja sein. Ich meine, ich frage dich, weil ich keine Ahnung von habe.
Also irgendwas scheinen wir zu haben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht genau benennen kann, was.
Okay.
Aber ich werde schon auch immer wieder angesprochen von anderen Bis, die irgendwie so im Gefühl hatten, dass ich auch bi bin.
Mhm.
Irgendwas scheint da zu sein. Ich kann es aber nicht so richtig festmachen. Also wenn man jetzt nicht gerade einen Button trägt mit der Bi-Flagge drauf, dann wüsste ich nicht so richtig, woran ich das festmachen kann. Außer eben an diesem unbestimmten Gefühl, das man
hat. Aber ein bestimmtes Erkennungsmerkmal gibt es nicht für euch, wenn ihr weggeht. Wie du schon sagst, Button oder sowas. Also, ne, deshalb sagt ihr vielleicht eine Rose im Knopfloch immer, eine grüne oder was auch immer. Das gibt es also definitiv nicht.
Falls es den Bi-Hanky-Code gibt, ist er mir bisher komplett verborgen geblieben.
Also mich würde es wundern, wenn du ihn da nicht kennen würdest. Na, wer schon in der Szene arbeitet, dann wüsstest du das bestimmt.
Wäre auch dramatisch.
waren denn alle deine PartnerInnen, die du bisher hattest, auch bi? Oder wie war das da?
Nee, ich bin irgendwie so ein Heteromagnet. Also vor allem, was die Männer angeht, logischerweise. Auch mein jetziger Partner ist hetero.
Mhm.
Tatsächlich glaube ich, dass ich bei den Frauen, also ich weiß nicht von allen Frauen, mit denen ich irgendwie mal zu tun hatte, so ganz genau, ob die sich jetzt noch als bi oder wie auch immer bezeichnen mhm. würden. Da ist die Quote, glaube ich, ein bisschen höher.
Okay.
Ich glaube, dass gerade lesbische Frauen manchmal so eine eingeschworene Gemeinschaft sind und deswegen Bi-Frauen eben sich vielleicht auch öfter, also zufällig treffen einander mhm. und dann quasi auch vielleicht miteinander irgendwie ganz gut zurechtkommen.
Wo man dann wieder so diese kleine Feindlichkeit innerhalb der Community haben. Wenn jetzt ein Partner oder eine Partnerin nicht bi waren, wie haben die dann reagiert, wenn du mit oder wenn ihr darüber gesprochen habt, dass du bi bist? Bist du da mit der Tür ins Haus gefallen oder kam das dann irgendwann mal?
Ich glaube, das kommt irgendwann. Mhm. Das kommt halt, wann es passt. Und das kommt sicherlich nicht spät. Also ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil von mir einfach. Und den muss man akzeptieren, wenn man mit mir zusammen sein möchte. In welcher Art auch immer.
Mhm.
Und gerade in einer romantischen Beziehung halt sowieso. Von dem her finde ich, muss man das schon irgendwann innerhalb der ersten 5 Dates ansprechen. Ansonsten braucht man kein 6. gegebenenfalls.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, man macht halt gute und schlechte Erfahrungen so. Es gibt halt ganz unterschiedliche.
Danach wollte ich dich jetzt gerade fragen, wie sind denn dann die Reaktionen? Was ist dir widerfahren jetzt auch speziell?
Also ich hatte jetzt durchaus schon Menschen und auch der Mensch, mit dem ich gerade zusammen bin, der das halt einfach hingenommen hat, so okay, das ist eine Information über dich, klasse, dass du es mit mir teilst,
mhm.
dann schnacken wir jetzt weiter irgendwie über ein anderes Thema. Und das ist eigentlich die Reaktion, die für mich am angenehmsten ist. Weil bisexuell zu sein, ist ja jetzt auch nicht meine Persönlichkeit.
Ja.
Also natürlich ist das ein Teil von mir, aber ich bestehe ja auch noch aus anderen Teilen.
Das ist richtig. Wie oder sind dann Beziehungen mit Bi-Menschen schwieriger? Hat man Frau, wie soll ich es nennen, haben dann die PartnerInnen von bisexuellen Menschen mehr Konkurrenz?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Auch das, hat ja wieder so den Gedanken im Hinterkopf, dass wir halt die doppelte Auswahl haben oder die noch vielfachere Auswahl und von der natürlich auch jederzeit schamlos Gebrauch machen würden. Das steht ja aber gar nicht zur Debatte. Also natürlich können Bi-Personen treu sein, können in monogamen Beziehungen leben, genauso wie sie halt auch untreu sein können oder in Polybeziehungen leben, weil wir sind halt auch nur Menschen wie alle anderen auch. Und wenn ich mich ja für einen Partner oder eine Partnerin entscheide, dann weil ich die Person irgendwie richtig arg gut finde. Und ich meine, dass man sich anderweitig verliebt oder sowas, das kann in jeder Beziehung passieren. Das kann immer schwierig sein. Aber ich würde nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Bis doppelt so hoch ist.
Okay. Ja, ich denke, das ist natürlich eine Angst, die da schon ab und zu mal mitschwebt, wenn man sowas eingeht, dass man sagt, okay, man muss jetzt nicht nur darauf achten, wenn die Person jetzt nach anderen Männern schaut, sondern auch wenn sie nach anderen Frauen schaut oder, ne, oder nach anderen Menschen, sagen wir es mal so, ob diese Person dann ständig dann mit einer gewissen Angst lebt. Aber ich denke, wenn das der Fall ist, dann ist eine Beziehung mit einer bisexuellen Person wahrscheinlich nicht das Richtige, weil das wird ja mit Sicherheit natürlich auch irgendwann auf die Beziehung ausleben. Also so kann ich mir das vorstellen.
Ich glaube, wenn man so viel Angst und Unsicherheit hat, dann weiß ich gar nicht, ob man insgesamt so eine glückliche Beziehung führen kann. Eben. Weil da muss man sich ja, also ne, auch in einer homosexuellen oder in einer heterosexuellen Beziehung ständig davor fürchten, dass die andere Person ja jemand kennenlernen könnte.
Ja. Wir haben ja jetzt schon den ein oder anderen Mythos oder das ein oder andere Vorurteil so ein bisschen rausgetriggert. Ich wollte nochmal, oder sagen wir es mal so, es gibt ja so diese doppelte Auswahl, darüber haben wir schon gesprochen. Rein theoretisch nicht unbedingt. Ist es, oder viele sagen ja auch, naja, die Bisexuellen, die können sich einfach nicht entscheiden, was sie jetzt sind. Ist das so?
Ich kann dir sagen, ich bin entschieden bisexuell.
Sehr gut.
Ja, also ich kann so wenig für meine sexuelle Orientierung wie alle anderen Leute auch. Und ich bin auch nicht zur Hälfte homo und zur Hälfte hetero. Ich bin auch nicht hetero, wenn ich mit einem Mann zusammen bin und homo, wenn ich mit einer Frau zusammen bin. Ich bin rund um die Uhr und wahrscheinlich noch mein ganzes Leben lang bisexuell.
Sehr schön. Was gibt es noch für Mythen und Vorurteile, die dir so einfallen? Ich habe hier jetzt noch auf meinem Zettel stehen, führen ein Doppelleben, spielen gerne mit Menschen. Was gibt es denn da noch? Was fällt dir denn so ad hoc ein?
Also ich glaube, eng im Zusammenhang mit der doppelten Auswahl ist auf jeden Fall Untreue. Also Bisexuelle können sich nicht irgendwie mit einer Person in der Beziehung wohlfühlen, weil sie ja immer noch was anderes begehren. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so meine Definition und auch die von Robin Ox sagt, dass es ja nicht notwendig gleichzeitig sein muss, dass man Menschen unterschiedlichen Geschlechts begehrt. Großer Renner ist auch, dass bisexuelle Männer eigentlich schwul sind, aber zu feige, um sich zu outen. Bisexuelle Frauen sind eigentlich hetero, aber wollen was Besonderes sein. Aha. Und nicht-binäre bisexuelle Menschen existieren gar nicht. Die finden quasi überhaupt nicht statt. Das finde ich fast vieles so ein bisschen zusammen.
Tolle Thesen.
Ja, was soll man dazu sagen, ne?
Mich jetzt gerade sprachlos machen, aber ja, also dem einen kann ich so ein bisschen nachempfinden. Es war tatsächlich so, als ich mich geoutet habe, habe ich auch erst gesagt, ich glaube, ich bin bi. Ja, ich glaube, dass viele schwule Männer tatsächlich das erstmal so machen, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen, das Outing. Ich hatte das am Anfang tatsächlich bei einigen gesagt, aber im Inneren wusste ich ja schon seit vielen Jahren, dass es nicht so ist. Ne? Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, aber das ist nicht, trifft aber nicht auf die bisexuellen Männer zu. Ja, also das sind eher dann, ich sag jetzt mal, nicht feige, aber das hat dann vielleicht tatsächlich damit zu tun, dass man sein Outing ein bisschen abschwächen möchte für den Anfang. Aber ich denke, mit dem Outing merkt man immer mehr, wie sehr einem das gut tut und dass man einfach zu sich selber steht. Und ich denke, das ist bei jedem Outing einfach so. Ja, dann haben wir ein bisschen die Zeit überschritten. Das macht aber nichts. Wir haben jetzt wieder 1, 2, 3 Songs am Stück von 3 Mädels. Aber vielleicht schmeißen wir auch einen raus, dass wir die Zeit wieder aufholen können. Wir starten mal mit Tinashe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oh, ich habe hier wieder so viele neue KünstlerInnen entdeckt, die ich vorher nicht kannte. Oh, manche steinigen mich jetzt, aber ja. Faded Love, das Lied kannte ich, die Künstler. Und wir machen weiter hier bei Steve's Queer World. Ich habe Jana Ammann an der Leitung, sagen wir es mal so. Und wir sprechen schon seit 21 Uhr über Bisexualität. Und ich finde, wir haben ganz interessante Themen da auch rauskehren können und auch mit einigen Mythen gerade aufräumen können. Das ist, glaube ich, immer mal ganz gut, wenn man das anderen Menschen so vor Augen hält. Vor allen Dingen, wenn man um die Sichtbarkeit oder die, ich habe es jetzt mal für mich aufgeschrieben, die Unsichtbarkeit spricht. Gerade bei Bisexuellen, also da gibt es ja verschiedene Gruppierungen bei uns in der Community, die oftmals so ein bisschen hinten runterfallen. Und die Bisexuellen gehören tatsächlich dazu, obwohl, wie du sagst, es ihr ja der größte Anteil in der Community seid. Warum ist das wohl so, dass zum einen, dass diese Sichtbarkeit, oder sag ich mal, dass ihr in der Community nicht so sichtbar seid und auch schon man sagen kann, dass da oft so ein bisschen so die Akzeptanz fehlt?
Ich glaube, zum einen hat das viel mit den Mythen zu tun, über die wir gerade gesprochen haben. Also, dass irgendwie so eine Sorge vor betrogen werden oder schon auch eine Ablehnung vielleicht von Leuten, die mit Leuten Sex haben, mit denen man selber keinen Sex haben würde. Mhm. Teilweise so als Partnerin funktioniert. Und vielleicht muss ich da kurz ein bisschen theoretisch ausholen. Ich glaube, das Hauptproblem ist Monosexismus. Mhm. Monosexismus beschreibt, dass davon ausgegangen wird, dass alle Personen auf genau ein Geschlecht stehen. Und das funktioniert ja auch für sehr viele Leute. Ja, das funktioniert für Heteros und es funktioniert für Homos. Und davon gehen wir erstmal aus. Mhm. Und daraus entsteht dann auch sowas, dass wenn wir zwei Frauen miteinander Händchen halten sehen, dann denken wir, ah ja, die sind offenbar lesbisch. Ja, ja, und klar. Wenn wir eine Frau miteinander Händchen halten sehen, dann sind das wohl Heteros so. Und da fängt ja die Unsichtbarkeit schon an. Weil, wie kann ich denn bisexuell Händchen halten? So, dass man ah ja, die ist offensichtlich bisexuell. Ich muss rechts und links, ne, unterschiedliche genau. Personen, ne?
Finde ich eigentlich genau so sollte das sein. Also wir sehen zukünftig nur noch Dreierpärchen dann und dann wissen wir genau, Dreierpärchen ist ja ein Widerspruch in sich, ein Trio.
Dreier-Trippel, ein Trio sagt man, stimmt genau. Das Wort.
Also immer wenn man jetzt ein Trio sieht, das sind Bisexuelle. So, haben wir jetzt damit aufgeräumt. Nein, Quatsch, Scherz beiseite. Aber wie du schon sagst, wie kann ich bisexuell Händchen halten? Ich finde, das ist auch, und darum ist ja auch so dieses, dass auch die Bisexuellen beim Eiderhobbit mit aufgenommen sind, ja, dass man eben auch hier gegen eine Biphobie, weil es tatsächlich so sein kann, dass zwei Frauen Händchen halten oder zwei Männer Händchen halten, durch die Stadt laufen, die aber nicht unbedingt lesbisch oder schwul sind, sondern das könnten auch Bisexuelle sein, sowohl als auch beide oder eine von beiden. Und das ist auch eben so dieses, ja, man geht immer von einer Konstellation aus. Und das ist, glaube ich, auch so diese Schwierigkeit, da diese Schublade einfach mal verschwinden zu lassen.
Total. Also das wär mir auch ganz persönlich ein Anliegen. Und ich habe ja schon erzählt, jetzt gerade bin ich in einer Beziehung, in der wir quasi hetero aussehen, ja. Mhm. Also ich bin als Frau mit einem Mann in einer Beziehung. Und natürlich bringt das gewisse Vorteile mit sich. Ich werde nicht angepöbelt irgendwie auf der Straße, mhm. weil ja alle denken, wir seien hetero. Aber gleichzeitig werde ich halt auch nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihm Händchen halten zu einer queeren Party gehen wollen würde. Dann, weil man dann schon nicht so queer aussieht.
Dann bist du wieder die Aussätzige, die eben irgendwie hetero ist. Also genau. Ich habe das tatsächlich schon gehört, auch von Pansexuellen, die dann sagen, ja, nur wenn ich jetzt, weil ich jetzt mit einem Mann zusammen bin, werde ich nicht mehr so akzeptiert, weil man lebt ja hetero. Ja, obwohl das ja gar nicht so ist. Also auch dieser Mann kann schon wieder eine ganz andere Facette aus der Community sein, wenn man das so sagen möchte, ja, oder auch kann. Was können wir tun, was können wir anstoßen, um eine gewisse Sichtbarkeit für Bisexuelle in der Community oder auch in der Gesellschaft zu bekommen?
Ich glaube, dass das auf zwei Ebenen laufen kann. Also zum einen können wir so individuell dran arbeiten. Was denke ich eigentlich über Bisexuelle? Wieso sind diese Mythen irgendwie bei mir auch so verwurzelt? Und zum anderen können wir auch auf so einer Community-Ebene dran arbeiten und mehr Platz für Bis machen. Mhm. Wir können Bi-Gruppen auf CSDs organisieren oder einen Bi-Stammtisch. Und solche Angebote vielleicht einfach auch in einem Verein, der irgendwie einen größeren Rahmen bietet, etablieren. Und das halte ich für total wichtig, um eben diese ja spezifische Orientierung, die es eben auch gibt, zu repräsentieren und uns auch den Raum zu geben, den wir vielleicht brauchen.
Hm. Jetzt sagst du ja, du kämpfst auch ein bisschen so für diese Sichtbarkeit. Warum brauchen wir diese Sichtbarkeit auch nochmal speziell? Ist es einfach, um Vorurteile abzubauen? Oder ist es mehr die Akzeptanz?
Ich würde sagen, zuerst das eine und dann das andere.
Mhm.
Diese Vorurteile und die Situation, wie sie gerade ist, führt dazu, dass es relativ vielen Leuten, die bi sind, nicht unbedingt besonders gut geht. Also vor allem Bi-Frauen haben stark erhöhte Zahlen, was psychische Erkrankungen angeht. Oder werden viel, viel häufiger Opfer von Gewalt, auch in Beziehungen.
Mhm. Okay.
Und da, finde ich, kommen wir nur hin, wenn wir dem eben Aufmerksamkeit schenken, wenn wir auch zugestehen, das kann was mit deren Bisexualität zu tun haben. Also das ist natürlich nicht der Grund, aber der Grund ist vielleicht, dass dann eine Partnerin oder ein Partner besonders eifersüchtig ist, womit wir wieder bei den Mythen wären. Und eine Enttabuisierung irgendwie zu ermöglichen, okay, und auch zu ermöglichen, dass Normalität erlebt werden kann, ist, glaube ich, einfach super wichtig.
Jetzt muss ich meinen internen Kalender mal durchstöbern. Heute haben wir ja zum Beispiel den Tag der lesbischen Sichtbarkeit. Gibt es einen Tag der Bi-Sichtbarkeit? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht.
Der 23. September.
Okay, dann habe ich darüber bestimmt auch schon mal gepostet. Aber braucht es da, geht es da um die Sichtbarkeit oder ist einfach der internationale Tag der Bisexualität? Ich glaube, das ist ja oftmals bei dem, dass man das nochmal trennt. Wie heißt der Tag genau?
Also auf Englisch heißt der Bi Visibility Day.
Auf Sichtbarkeit, okay.
Dann Tag der Bi-Sichtbarkeit, würde ich vielleicht sagen.
23. September.
Ja.
Gespeichert. Ja. wenn ich all unsere Tage der Community im Kopf haben wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich kein Radio machen, sondern würde irgendwie einen gut bezahlten Job haben, der ein sehr gutes Gedächtnis braucht. Und das ist bei mir nicht mehr so gut. Sichtbarkeit. Wir kämpfen weiter, du kämpfst weiter. Und am 23. September rühren wir schön die Werbetrommel für die Bisexuellen. Und nicht nur da, sondern auch versuchen, die bisexuellen Menschen in Vereinen, bei Prides und so weiter mit einzubinden und auch da eine gewisse Sichtbarkeit und auch eine Bühne zu geben. Hört sich das gut an? Sehr schön.
So machen wir das.
Dann kommt die nächste bisexuelle Person, die uns was vorträllert, aus der Familie Smith, Will Smith, der ja angeblich schwul ist. Ich glaube, sein Sohn ist auch irgendwie schwul, bi. Die Tochter ist es auch. Ich habe ein ganz nettes Lied von ihr gefunden und freue mich drauf. Wir machen schon weiter, denn wir haben uns verquatscht und wir müssen noch ein bisschen Zeit aufholen und wir wollen ja noch so viel Infos über die Bisexualität nach draußen bringen und von daher musste sie ja gerade dran glauben, aber es gibt ja morgen übermorgen poste ich ja nochmal die Playlist und wer dann die restlichen Songs noch hören möchte, kann sie sich aus der Playlist ziehen. Jana, jetzt du hast ja schon gesagt, du hast seltsame Hobbys oder etwas außergewöhnliche Hobbys. Und du hast natürlich auch natürlich nicht so das Otto-Normalverbraucherstudium angesteuert, so wie BWL oder sowas. Das macht ja jeder, ne? Sozialarbeit und
Und Soziologie.
Soziologie, okay. Warum studierst du das? Hat das mit deiner Geschichte zu tun oder ist es einfach das Interesse? wie kommt man dazu? Weil ich meine, es sind ja auch mit Sicherheit verdammt schwere Studiengänge. Oder rutscht man da einfach durch?
Also in die soziale Arbeit bin ich so ein bisschen reingerutscht wegen meiner Interessen. Mhm. Tatsächlich, die Soziologie habe ich von Anfang an gemacht. Damit habe ich mein Studium begonnen und damals habe ich dann auch noch Gender Studies im Nebenfach studiert, was natürlich prägend dafür ist, wie ich die Dinge heute sehe und wo ich heute bin und wer ich heute bin.
Deshalb bist du ja auch immer so meine Lieblingsansprechpartnerin, wenn ich mit allen Gender-Geschichten gar nicht mehr weiterkomme.
Also ich habe das 10 Semester lang studiert, ich muss das langsam wissen. Genau, daher immer herzlich willkommen. Ich glaube, das hat tendenziell eher mit meinen Stärken zu tun, dass ich mich für die Studiengänge interessiert habe. Aber ich habe die natürlich schon auch irgendwie aus meinen Interessen rausentwickelt. Und meine Interessen könnten durchaus damit zu tun haben, dass ich mich zum Beispiel eben mit sexueller Orientierung beschäftigt habe, weil ich es musste. Mhm. Das fand ich spannend und jetzt bin ich, glaube ich, auch aus so einem professionellen Standpunkt raus da ganz gut aufgestellt. Ich glaube, es ist schon nicht ganz voneinander zu trennen.
Was ist denn das Ziel von diesen Studiengängen? Ich meine, Sozialarbeit, okay, das sagt das Wort schon fast, oder sag ich mal, der Begriff Soziologie. Was will man erreichen, wenn man Soziologie studiert?
Naja, das ist eine Frage, die mir relativ häufig gestellt wird, insbesondere gerne von Familienmitgliedern, die Generationen vor mir angehören.
So die Oma zum Beispiel.
Ja. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich damit mache. Also Soziologie ist ja erstmal irgendwie die Untersuchung oder Analyse von Gesellschaft und das finde ich einfach spannend. Und da habe ich natürlich meine Schwerpunkte und mein Schwerpunkt ist auch da irgendwie Geschlecht und mein Schwerpunkt ist auch Ungleichheit, genauso wie ich mich irgendwie in meinem soziale Arbeitsstudium auch quasi spezialisiert habe auf Ungleichheit und auf Diskriminierung. Mhm. Ich finde es einfach spannend, nicht nur, wie das so unmittelbar passiert, was irgendwie mehr der Schwerpunkt ist, den ich aus so einer pädagogischen Herangehensweise habe, sondern auch, welche gesellschaftlichen Mechanismen dahinter stehen. Deswegen bin ich vorhin auch kurz zum Monosexismus gerutscht, weil ich das einfach, ich finde es spannend, das zu analysieren und denke, dass man von da aus vielleicht auch gut auflösen kann.
Welchen Job kann man damit dann irgendwann mal besetzen? Kann man damit gut Geld verdienen, sage ich mal? Es gibt ja immer so, sitzt du dann irgendwann mal bei Anne Will in der Sendung oder bist...
Das wäre mein Traum. Das würde ich aber wahrscheinlich schaffe ich das eher, wenn ich doch noch Politikerin werde und nicht Soziologin bleibe. Soziologinnen enden in den unterschiedlichsten Berufsbildern. Mhm. So sind... einfach darin ausgebildet, auch zu verstehen, wie Gruppen irgendwie funktionieren. Und deshalb gibt es da ganz unterschiedliche, in Tech-Konzernen genauso wie irgendwie in der Personalabteilung. Mhm. Und, gar nicht so viele landen im Taxi, wie man gemeinhin annimmt.
Okay, ist ja schon mal beruhigend, damit nicht die ganze Zeit umsonst war. Jetzt arbeitest du ja im LSBTIQ-Netzwerk oder beziehungsweise das Ganze ist ja vom Hessischen Ministerium letztendlich gefördert. Ihr seid der AIDS-Hilfe irgendwie mit angegliedert, damit ihr auch ein kleines Zuhause habt sozusagen. Ist das auch ein Ziel da, mit deinen Studiengängen und auch mit allem noch weiterzumachen? Oder orientierst du dich dann schon noch ein bisschen weiter abseits dann der LSBTIQ-Szene?
Also für den Moment ist das für mich der perfekte Job. Es verbindet für mich irgendwie Aktivismus, der mir total wichtig ist und den ich irgendwie in diesem Job finden kann, mit den Dingen, die ich gut kann. Ich kann, glaube ich, ganz gut schreiben und ich kann gut Beziehungen zu Menschen pflegen. Und da ist natürlich so ein Netzwerkjob irgendwie, kommt ganz gelegen. Mhm. Von dem her möchte ich für den Moment auf jeden Fall da bleiben. Ich kann mir jetzt noch nicht richtig ausmalen, was ich in 30 Jahren mal machen werde. Hoffentlich liege ich in der Hängematte, trinke Sekt und baumel mit den Füßen. Falls es nicht funktionieren sollte, kann es sein, dass ich auch einem anderen Job nachgehe.
Das schwebt dir schon mit 25 vor. Was soll ich denn da schon mit 44 sagen? Bitteschön. Ist dir aus so einem, oder sag mal, ist die Bisexualität und das Thema auch ein bisschen so ein kleines Steckenpferd beim LSBTIQ-Netzwerk? Weil ich glaube, da ist noch nicht so viel, ne? Also das... Ich glaube, das ist so noch so etwas, was du auf deiner persönlichen Agenda dort hast, oder?
Auf jeden Fall. Zumal es halt auch, also der Sache gemäß notwendig ist, weil auch Bisexualität im Rhein-Main-Gebiet super unterrepräsentiert ist und quasi so ein weißer Fleck. Ich rede ganz oft von weißen Flecken, wenn ich beschreibe, was wir bearbeiten. Und die gibt es nicht nur auf einer Landkarte, sondern quasi auch auf einer Themenkarte. Und thematisch ist Bisexualität da noch nicht so richtig repräsentiert. Und darum finde ich es auch gut, dass wir halt mehr perspektivisch arbeiten im Netzwerk und Menschen haben mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und freue mich, dass ich da so eine Bi-Perspektive mit reinbringen kann.
Wir können also uns noch über weitere Ausflüge in die Bisexualität freuen, was die aktivistische Arbeit betrifft und was auch im LSBTQ-Netzwerk so alles passieren wird. Vorhin habe ich ihn schon kurz angekündigt. Wir haben gerade kurz überlegt, ob wir ihn rausschmeißen oder nicht, aber trotzdem haben wir ihn behalten, weil ich ihn ja schon angekündigt habe. Und der Song ist ein bisschen ruhiger jetzt erstmal nochmal. Jetzt kommen wir nochmal kurz runter, bevor es dann in den Endspurt geht. Prince, wo wir vorhin schon gesagt haben, er hat es geschafft, seine Sexualität komplett offen zu lassen, nach außen hin. Niemand, ja, so zumindest die Öffentlichkeit weiß eigentlich nicht, was er war. aber ich glaube, das macht es auch gerade noch so aus. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass er das so geschafft hat. Hier ist Prince mit seiner neuen Single Welcome to America. Und das war der Ausflug nach Amerika mit Prince. Tja, Jana, so gern wir auch quasseln und nattern, wir kommen zu unserem letzten Talk und die Zeit ist sozusagen fast zu Ende. Leider, aber wie sagt der Rosa Panda immer so schön, heute ist nicht aller Tage Abend oder sowas in der Art, ne? Vielleicht hören wir dich ja nochmal am Eider-Hobbit, wenn es vielleicht doch noch klappen sollte, vielleicht. Ja, ich soll keinen Druck sein. Also ich habe zwar einen Slot für dich freigehalten, aber ich baue da keinen Druck auf. Nein.
Wenn die ZuhörerInnen diese Dackelaugen sehen könnten, die mich gerade anblicken.
Gott sei Dank ja nur virtuell sozusagen. Nein, aber wir werden mit Sicherheit wieder die ein oder andere Sendung finden, weil ihr habt mir ja ganz nette Themen geschickt und ja, vielleicht kriege ich dich ja mit Christian dann zusammen in die Sendung, wenn es mal wieder um ein Thema vom LSBTQ-Netzwerk geht. Also, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Jetzt haben wir über viele schlechte Dinge geredet, was die Bisexualität betrifft, oder? Wir haben schon sehr viel Negatives irgendwie auf den Tisch gepackt und so wollen wir natürlich unsere ZuhörerInnen nicht in den Schlaf gehen lassen, denn es gibt natürlich auch vieles, was sich inzwischen getan hat in der Gesellschaft, in der Community, was die Bisexualität oder sag ich mal die Sichtbarkeit oder allgemein die Möglichkeiten für bisexuelle Menschen betrifft. Ich denke, da bist du die perfekte Ansprechpartnerin, um da ein bisschen was zu erzählen, wie Aktivismus, wie Prides und so weiter und so fort.
Ja, also es gibt immer mehr sichtbareren Bi-Aktivismus und das ist halt super cool und das ist total empowernd und ich freue mich darüber, auch einfach das zu sehen und zwar sowohl, wenn das irgendwie im echten Leben passiert, als auch online. Also ich freue mich auch über viele Accounts, die irgendwie zum Beispiel auf Instagram bisexuellen Content machen, wo ich mich einfach dann wiedererkennen kann. So. Und was sicherlich nicht unerwähnt bleiben darf, wenn man über Bi-Aktivismus spricht, ist BINE, das bisexuelle Netzwerk in Deutschland. Die sind richtig groß und haben super viele Regionalgruppen. Mhm. Die in Rhein-Main ist gerade leider eingeschlafen, aber vielleicht hören ja auch Menschen aus anderen Gegenden zu. Also da lohnt sich im Zweifel ein Blick auf die Homepage. Und die machen auch sonst super viel. Die bringen die Bijou raus, das ist ein bisexuelles Magazin. Immer schön zu lesen, gibt es online und gedruckt und machen zum Beispiel auch Telefonberatung. für.
Wie muss man sich denn den Content da vorstellen? Ich meine, bei einer schwulen Zeitschrift ist klar, bei einer lesben Zeitschrift ist klar. Wie muss ich mir dann eine bisexuelle Zeitschrift vorstellen?
Naja, finde ich spannend, dass du dir das nicht vorstellen kannst.
Nee,
Es geht
tatsächlich.
halt um die Themen, ja, also irgendwie, natürlich haben dann auch irgendwie mal Stars, die halt bi sind, da einen Raum. Oder es geht um, ja, so Bi-Kultur, die irgendwie gar nicht so bekannt ist. Oder Bi-Prides und Repräsentation in Medien. Es gibt ja auch immer mal vielleicht Seriencharaktere oder so. Da kann man immer mal reinblättern.
Okay. Ja, weil ich sage jetzt mal, bei einer typischen schwulen Zeitschrift, ja, da sind es halt die gut gebauten, tollen, gut aussehenden Männer und natürlich so viele Themen über Sex etc. pp. Das sind so die typische schwulen Zeitschrift, sage ich jetzt mal so, ja. Deshalb ist es halt so, ne, das eine geht in die, mischt man das etc. Also es ist gar nicht mal so unberechtigt, die Frage, ich werde reingucken. Mir ist tatsächlich jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, die mir auch wieder entfallen ist. Ah, ja, genau, die B-Prides. Ja, B-Gruppen bei einem CSD zum Beispiel oder bei einem Pride, ja, ist klar, ist bekannt. Es gibt einen Dyke March, der eben speziell auf Frauenthemen und lesbische Sichtbarkeit geht. Gibt es auch richtige B-Prides hier, wo wirklich die Bisexuellen für ihre Sichtbarkeit auf die Straße gehen?
Ich weiß, dass es in Hamburg eine Gruppe gibt, die sich da sehr stark macht. Also die ist, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen an Biene angegliedert, aber das will ich jetzt nicht beschwören. Und die machen, ja, also die versuchen da schon irgendwie auch nochmal spezifisch einen Akzent zu setzen so, und den Blick dahin zu lenken. Das finde ich auch sinnvoll und gleichzeitig ist es für mich ganz persönlich auch gut, einfach auf einem CSD zu sein und da vielleicht einen Bi-Block zu haben. Aber was für mich ja oft schwierig war, so wie ich erzählt habe, ist ja auch Zugehörigkeit zu einer queeren Community insgesamt. Und deshalb möchte ich eigentlich gerne als Bi-Person auf einem CSD sein können und da als selbstverständlicher Teil wahrgenommen werden, wie alle anderen auch.
Naja, jetzt bist du ja irgendwo an der Quelle in Frankfurt. Na, so mal eine kleine Idee zu einem kleinen B-Pride oder ja, es muss ja keine Mega-Demo, sonst irgendwas sein. Wäre ja mit Sicherheit auch mal eine ganz coole Idee. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich würde mit euch für eure Sichtbarkeit kämpfen. B-Gruppen, ich sag jetzt mal, normalerweise gibt es halt so die typischen Stammtische oder es gibt halt Online-Gruppen und so weiter. Aber die gibt es mit Sicherheit. Wie schaut es denn da so im Rhein-Main-Gebiet aus?
Mit physischen Treffen momentan sowieso
Sowieso nicht,
schlecht,
ja.
ne? Aber auch davor, also ich weiß, dass es eben einen Stammtisch gibt, aber das ist wohl gerade eingeschlafen. Die haben sich wohl schon eine Weile nicht getroffen. In Lips in Frankfurt, also in der Lesben-Informations- und Beratungsstelle, gibt es jetzt aber ein neues Projekt, das sich um Nonbinarität, weibliche Nonbinarität und Bisexualität kümmert. Und da gibt es jetzt wohl eine neue Gruppe für Bi-Frauen, was ich schon mal super finde. Für Bi-Männer habe ich tatsächlich auch im Vorlauf zur Sendung noch ein bisschen recherchiert und nicht so richtig was gefunden. Das ist sehr bedauerlich, aber schärft natürlich auch noch mal meinen Blick dafür, was ich vielleicht auch noch bräuchte.
Ja. Ja, es ist tatsächlich, also ich habe nichts dergleichen gehört, ja. Oftmals vielleicht bei den schwulen Männern irgendwie mit schwule Männer, da irgendwie mit eingebunden oder so. Mir ist wirklich nichts bekannt. Ich meine, in meinem Kindeskreis sowieso nicht. Das wäre mir sehr, sehr neu, dass es hier sowas geben würde. Aber so, das sind Dinge, die man tatsächlich irgendwie mal anstoßen sollte. Und da wir ja für Queer mein Kinzig da ja auch immer wieder Ideen suchen, denke ich, wäre das etwas, was wir mit auf unsere Agenda nehmen sollten. Also, falls jetzt jemand vom Vorstand noch mit zuhört, das sollten wir auf jeden Fall das nächste Mal mit besprechen. Was kannst du Bi-Menschen oder Menschen, die sich vielleicht oder gerade dabei sind, als bi zu definieren oder auch deren Angehörigen, also damit meine ich jetzt nicht nur die Familie, sondern auch Freunde oder tatsächlich PartnerInnen, was kannst du denen mit auf den Weg geben?
Naja, also erstmal an meine Bi-Geschwister, ihr seid fantastisch so, wie ihr seid. Ihr seid bi genug. Bi-Sein ist nicht an bestimmte Erfahrungen gebunden. Und das ist im Grunde auch die Botschaft an das Umfeld so ein Stück weit. Bi-Sein ist keine Persönlichkeit. Lernt uns kennen, reflektiert eure Vorurteile, lernt uns vielleicht lieben. Und denkt dran, es gibt mehr Bis, als ihr denkt.
Danke für deine Worte und das haben wir ja im Vorfeld schon ein bisschen mit rausgekitzelt. Ich muss tatsächlich schon das Ende einläuten, die letzten Musiktitel, mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass du jetzt nicht auf der Straße noch angehalten wirst, da wir ja außerhalb der Sperrstunde jetzt inzwischen sind, aber du bist ja schon bescheinigt und attestiert worden, dass du raus darfst. Bleib gesund. Ich freue mich auf die nächste Sendung, in der du dabei bist und ja, sage vielen, vielen Dank. Und euch da draußen wünsche ich auch eine angenehme Nacht. Ich bleibt gesund, auch ihr. Wir hören uns nächste Woche wieder und in dem Sinne eine geruhsame Nacht und denkt an den Pink Moon, von dem mir Jana Freund erzählt hat. Ich habe Freund nachgelesen, um 5.30 Uhr soll er besonders pink sein. Also ein Schauspiel, wer früh aufsteht, sollte Ausschau nach dem Pink Moon halten. Und hier kommt jetzt noch zum Abschluss Heart of Glass von Blondie, deren Sängerin auch bi ist, war. Ich weiß gar nicht, lebt sie noch? Da, ich glaube schon. Ja, wir wissen es nicht. Wir sind zu jung dafür, glaube ich. Aber das Lied ist cool und ich freue mich drauf. Jana, vielen, vielen Dank. Aloha, ihr Leute da draußen. Bis bald.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.